Ja, ich möchte Sie zu dem letzten Leitvortrag des Kongresses begrüßen. Die Kraft liebevoller Blicke. Die Kraft liebevoller Blicke sagt uns: Ich liebe dich. Die Kraft liebevoller Blicke sagt uns: Ich will dich und du bist etwas Besonderes für mich. Ich sehe dich und ich höre dich. Ich liebe dich für das, was du tust und nicht für das, was du, für das, was du bist und nicht für das, was du tust. Ich liebe dich und ich gebe dir die Erlaubnis, anders zu sein als ich. Die Kraft liebevoller Blicke sagt uns auch: Ich sorge für dich. Ich bin für dich da, ich bin für dich da, auch wenn du stirbst. Du brauchst nicht mehr alleine zu sein. Die Kraft liebevoller Blicke sagt uns: Du kannst mir vertrauen. Du kannst deiner inneren Stimme vertrauen. Und manchmal werde ich Nein zu dir sagen, und das ist, weil ich dich liebe. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Meine Liebe wird dich heil machen. Die Kraft liebevoller Blicke sagt uns auch: Deine Liebe heiße ich willkommen und schätze sie. Und die Kraft liebevoller Blicke sagt uns: Ich kann Grenzen setzen und ich bin auch bereit, sie einzuhalten. Die Kraft liebevoller Blicke sagt uns: Wenn du hinfällst, helfe ich dir wieder auf. Und sie sagt uns: Ich bin stolz auf dich. Die Kraft liebevoller Blicke sagt uns: Ich habe Vertrauen in dich und ich bin mir sicher, du wirst es schaffen. Die Kraft liebevoller Blicke sagt uns: Ich gebe dir die Erlaubnis, so zu sein wie ich, aber auch mehr oder weniger. Die Kraft liebevoller Blicke sagt uns: Du bist schön. Und die Kraft liebevoller Blicke sagt uns: Ich gebe dir die Erlaubnis zu lieben und deine erotische Sexualität mit einem Partner deiner Wahl zu genießen und mich nicht zu verlieren. Die Kraft liebevoller Blicke Die Kraft liebevoller Blicke. Durch die Kraft liebevoller Blicke und durch die Interaktion von Mutter und Kind, wobei Mutter stellvertretend für nahe Bezugsperson ist, durch diese Kraft liebevoller Blicke und durch diese Interaktionen werden die Gehirne beider geprägt und zum Wachstum stimuliert. Beim Neugeborenen kommt es in den ersten 18 Lebensmonaten zunächst zu einem Wachstumsschub in der rechten Hemisphäre und die neuronale Substanz für soziales und emotionales Lernen wird geformt. Alan Shore spricht hier von erfahrungsabhängiger neuronaler Formgebung, die durch die genaue Abstimmung mit der rechten Hemisphäre des Elternteils erreicht wird. Dieses soziale und emotionale Lernen, das aus zahllosen Stunden früher resonanzgeprägter Interaktion herausgefiltert wird, dient dem Säugling schließlich als Grundlage für die allmähliche Entwicklung seiner Fähigkeit zur Affektregulierung, zur allmählichen Entwicklung seines Bindungsmusters und seiner Selbstidentität. Was sind resonanzgeprägte Interaktionen? An dieser Stelle möchte ich mich auf die Bindungsforschung beziehen. In der Bindungsforschung hat man sich immer wieder überlegt, welche Qualitäten oder welche Fähigkeiten der Mutter oder nahen Bezugsperson korreliert hoch mit der Entwicklung eines sicheren Bindungsmusters beim Kind. Und man hat über die verschiedenen Dekaden, kann man fast sagen, geforscht. Und Ainsworth hat herausgefunden, dass es die Feinfühligkeit der Mutter ist. Die Fähigkeit, sich feinfühlig auf ihr Kind einzustimmen, zu attunen. Bion sprach von Affekt-Containment, die Fähigkeit der Mutter, die Gefühle ihres Kindes containen zu können, zu halten, nicht überflutet zu werden von den Gefühlen der Kinder oder nicht zu fragmentieren, ob der Gefühle ihrer Kinder oder die Gefühle gar abwerten und ablehnen zu müssen. Fonacci spricht von metareflexiver Kompetenz, der Fähigkeit, kurz gesagt, das Befinden des Kindes in die eigene Handlung dem Kind gegenüber reflektierend mit einzubeziehen. Ich möchte gerade hier auf die Masterthesis von Rosemarie hinweisen, die diese verschiedenen Faktoren vergleichend dargestellt hat und mit vielen Dingen der Bindungsforschung, auch der Strukturarbeit von Gerd Rudolph in Zusammenhang gebracht hat. Resonanzgeprägte Interaktionen sind also Interaktionen, die das Kind zu einer sicheren Bindung führen können. Durch resonanzgeprägte Interaktion zwischen Mutter und Kind kommt es beim Kind zu erhöhter Erregung und zu einem Hochgefühl. Es kommt beim Kind zur Ausschüttung von Endorphinen. Es kommt beim Kind zur Ausschüttung von Oxytocin, worüber ich schon in meiner DVD viel gesagt habe, und es kommt zur Ausschüttung von Dopamin. Durch diese Neurochemikalien wird die Stoffwechselenergie im Gehirn des Kindes angeregt und es kommt zur Regulierung der Stoffwechselenergie im Gehirn des Kindes. Es kommt zu Verschaltungen durch die Ausschüttung von Dopamin, zu Verschaltungen sowohl auf der kortikalen als auch auf der subkortikalen Ebene und es kommt zum Wachstum neuer Neuronen. So kann man also sagen, resonanzgeprägte Interaktionen helfen, die biologische Struktur des Kindes aufzubauen und prägen sie. Darüber hinaus ist gerade bei den Endorphinen und bei Oxytocin noch zu sagen, dass sowohl für die Endorphine als auch für Oxytocin in der Amygdala eine relativ hohe Dichte an Rezeptoren besteht. Das heißt, dass das Andocken von Endorphinen und von Oxytocin in der Amygdala dort beruhigenden Effekt hat. Dort, auch bei den Opioiden weiß man, sie prägen gerade dadurch, dass sie beruhigen, auch frühe Bindungserfahrungen, weil sie das Grundgefühl von Sicherheit fördern. Bei Oxytocin hat man sogar herausgefunden, dass Oxytocin-Ausschüttung auf soziale Interaktionen konditioniert werden kann. Das Dopamin ist immer dann von Bedeutung, weil es den sogenannten dopaminären Belohnungskreislauf, Regelkreis gibt. Das heißt, immer dann, wenn Dopamin ausgeschüttet wird, kommt es nicht nur einerorts zum Wachstum von Neuronen, sondern es wird außerdem noch das Belohnungssystem aktiviert. Das heißt, diese Belohnung, über die wir sie erfahren haben, diese Belohnung wird gelernt. Wenn wir also über resonanzgeprägte Interaktion zu einem Hochgefühl kommen und es zu einer Ausschüttung von einem solchen Cocktail kommt, dann wird das gelernt. Das heißt, wir werden weiterhin versuchen, resonanzgeprägte Interaktionen aufzusuchen, weil uns das verspricht, dass wir wieder zu diesem Cocktail kommen. Das heißt, wir können also die Ausschüttung dieser Substanzen entsprechend konditionieren. Resonanzgeprägte Interaktionen helfen also im Kind, das soziale Gehirn aufzubauen. Das soziale Gehirn umfasst ganz bestimmte Regionen im kortikalen Bereich, der orbitomediale präfrontale Kortex, der vordere zinguläre Kortex, der insuläre Kortex, auch die Amygdala. Alan Shaw hat hierüber sehr viel geschrieben. Im Zusammenhang mit dieser resonanzgeprägten Interaktion und mit der Erregung, die das Kind erfährt, kann es auch langsam erfahren, dass sich regulative Netzwerke aufbauen und dass sich diese regulativen Netzwerke auch organisieren lassen. Das heißt, all diese Komponenten haben Zeit unseres Lebens einen nachhaltigen Einfluss auf unsere Fähigkeit, wichtige Teile des autonomen Nervensystems, des Immunsystems und der Affekte regulieren zu können. Und Affektregulierung ist das Thema, um das es weiterhin geht. Was ist Affektregulierung? Affektregulierung, sagt Cosolino, ist die Fähigkeit, uns in uns selbst wohlzufühlen. Die Fähigkeit, unsere Affekte selbst regulieren zu können, unsere Affekte halten zu können. Affektregulierung heißt aber auch, Regulierung von Affekten in Beziehung heißt, mich erfolgreich auf andere einlassen zu können und die Affekte in diesem Kontakt halten zu können. Und Affektregulierung heißt, mit den Belastungen des Alltaglebens fertig zu werden. Gehen wir noch einmal zurück zu dieser resonanzgeprägten Interaktion. Positive Interaktionen sind hierbei Interaktionen, die das Kind und wir können eigentlich fast sagen, auch unsere Klienten, wenn wir den Transfer machen in den anderen Kontext. Positive Interaktionen sind Interaktionen, die das Kind von einem unregulierten Zustand wieder in einen regulierten Zustand zurückbringen. Diese Interaktionen werden implizit abgespeichert. Cosolino sagt, implizite Erinnerungen positiver Zustandsübergänge. Und, wie gerade schon gesehen, es wird ein ganzer Cocktail an Neurotransmittern ausgeschüttet. Neurotransmitter, die helfen, Strukturen unseres sozialen Gehirns aufzubauen, die aber auch helfen, die regulativen Netzwerke, die eben für die Affektregulierung wichtig sind, zu organisieren. Positive Interaktionen werden vom Kind als solche abgespeichert, die werden gelernt und das Kind erfährt, wie es geht, Wirksamkeit zu erfahren, Selbstwirksamkeit zu erfahren im Kontakt mit der Bezugsperson und es kann Sicherheit lernen. Auch hier möchte ich nochmal auf Eric Kandel verweisen, der in seinen Experimenten nachweisen konnte, Sicherheit kann gelernt werden. Negative Interaktionen sind Interaktionen, die das Kind entweder in einen unregulierten Zustand bringen oder dem Kind nicht helfen, aus diesem wieder herauszukommen. Es kommt auch zur Ausschüttung von Neurotransmittern. Es kommt allerdings eher zur Ausschüttung von Stresshormonen und dadurch zum Verlust von Neuronen. Das heißt, was das Kind hier erfährt, ist, ich habe keine Wirkung. Es kommt niemand, der mir hier wieder raushilft. Das Kind wird am Ende dieser Schlaufe, vor allem wenn sich diese negativen Interaktionen häufen oder chronisch anhaltend sind, einfach weil die Umgebung so ist, das Kind wird Hilflosigkeit erlernen. Das heißt also, die Art der Interaktion wird bestimmen, ob es zum Wachstum von Neuronen kommt, ob sich beim Säugling oder beim Kleinkind neuronale Netzwerke entwickeln können, die es braucht, um seine Affekte regulieren zu können, die es braucht, um sich selbst regulieren zu können und die es braucht, um sich regulierend in Beziehung erfahren zu können. Porges würde hier sagen, um Social Engagement Behavior zeigen zu können. Stephen Porges Professor Stephen Porges vom Body Brain Center der University of Illinois in Chicago hat sich sehr viel mit diesen regulativen Netzwerken beschäftigt. Er sagt, ein Teil dieser Netzwerke ist uns bereits durch unser evolutionsbiologisches Erbe gegeben. Das andere Netzwerk, das uns Säugetieren neue Netzwerk, ist uns zwar auch mit der Geburt weitgehend gegeben, aber ein Teil der Neuronen sind bei der Geburt noch nicht vollständig ausgereift bzw. myelinisiert. Das heißt, wir haben zwar einen Teil zur Verfügung, aber die Nachreifung, die vollständige Myelinisierung nimmt etwa das erste Lebensjahr in Anspruch und in dieser Zeit ist es ganz wichtig, dass nicht nur die Neuronen myelinisieren können, sondern dass sie mit Hilfe von resonanzgeprägten Interaktionen in Betrieb genommen werden können, dass sie auch wirklich funktionieren. Also ein Teil ist uns durch die Evolution gegeben. Wir haben in uns Teile des Reptilienmechanismen und ein Teil ist uns Säugetieren, uns Menschen, uns Primaten gegeben. Und dieser Teil wird geprägt durch unsere lebensgeschichtlichen Erfahrungen. Normalerweise oder in der Regel findet man in Physiologiebüchern immer die Unterscheidung autonomes Nervensystem ist Sympathikus und Parasympathikus und es braucht eine Balance. Porges hat sich mit diesem autonomen Nervensystem differenzierter beschäftigt. Er hat dabei den Parasympathikus etwas mehr unter die Lupe genommen. Der Vagusnerv, der 10. Hirnnerv, ist ein großer Teil des Parasympathikus und da hat er etwas ganz Interessantes herausgefunden, nämlich dass dieser Vagusnerv sich im Verlauf der Evolution zweigeteilt hat, beziehungsweise dass im Verlauf der Evolution ein zweiter Ast hinzugekommen ist, nämlich der Ast, den wir Säugetiere haben, also wir Primaten, und dass nicht nur im Verlauf der Phylogenese eine Entwicklung entstand, eine Zweiteilung, dass wir zwei Äste haben, sondern dass diese Entwicklung sogar in der Embryonalentwicklung ebenfalls zu sehen ist. Es ist so, dass die polyvagale Theorie von Porges in Kreisen von Neurobiologen und Neurophysiologen nicht immer ganz unumstritten ist. Das finde ich auch hin und wieder in der Literatur. Allerdings haben gerade Säuglingsforscher, gerade Bindungsforscher, wie zum Beispiel Alan Shore, darauf hingewiesen, dass das die Theorie ist, über die wir hervorragend erklären können, wie die Mechanismen der neuroaffektiven Regulation funktionieren. Und deswegen macht diese Theorie als Theorie auch wirklich Sinn. Noch einmal kurz zu diesem Vagus, also der ursprünglich alte, phylogenetisch alte Teil, der entspringt aus dem dorsalen motorischen Nukleus des Vagus und im Verlauf der Evolution sind hier Zellkerne hingewandert in den Nucleus ambigus und zusammen mit dem alten Vagus haben sie den Austritt aus dem Hirn gefunden. Eine ähnliche Migration erwartet man im Verlauf der Embryonalentwicklung. So. Gut. Der phylogenetisch alte Vagus, er wird auch als vegetativer Vagus bezeichnet, entspringt eben diesem dorsalen motorischen Nukleus. Der ist charakterisiert dadurch, dass die Fasern nicht myelinisiert sind, das heißt, er ist langsam leitend. Dieser alte Vagus versorgt hauptsächlich die Organe unterhalb des Zwerchfells, also den Magen-Darm-Trakt. Er versorgt zwar auch Luftröhre und Lungen und Herz, aber dieser alte Vagus hat für die dynamische Regulation der Herzleistung nur relativ wenig Bedeutung. Um das Bild noch zu vervollständigen, dieser Vagus hat natürlich nicht nur Efferenzen in den Bauchraum oder zu Lunge, Herz, sondern auch Afferenzen zurück zum Nucleus tractus solitarius und Porges nennt die Gesamtheit der Efferenzen und Afferenzen den dorsalen Vaguskomplex. Wenn dieser dorsale Vaguskomplex hochreguliert, also dieser dorsale Vagus einen relativ hohen Tonus hat, dann kann das oder dann merkt man das, dass es pathophysiologische Bedingungen im Bauchraum gibt. Das kann zu erhöhter Sekretion von Magensäure führen, es kann zu Entzündungen im Bauchraum führen, zu Geschwüren führen. Es gibt noch etwas, was tricky ist mit diesem alten Vagus, und zwar ist der alte Vagus dann getriggert, wenn Sauerstoffmangel vorherrscht oder wenn ein Verlust oder eine Bedrohung von Sauerstoffressourcen oder ja, Sauerstoffressourcen wahrgenommen wird. Dann triggert der, dann schießt der hoch, dann reguliert der hoch und das kann dazu führen, dass dann der gesamte Metabolismus runtergefahren wird, dass es zu einem Shutdown kommt. Zum Beispiel zu einer Bradykardie oder also Verlangsamung des Herzschlages oder einer vasovagalen Synkope, Ohnmacht zum Beispiel. Besonders gefährdet sind hierbei gerade die Säuglinge, die Neugeborenen, die noch nicht über den vollständig myelinisierten anderen Vagusteil verfügen und die deswegen noch nicht wirklich gegenregulieren können in ihrer neuronalen Kontrolle des Herzens und deswegen Gefahr laufen, dass es zu einer Bradykardie in ganz frühem Lebensalter kommen kann. Wenn der zweite Teil des Vagus, also der phylogenetisch jüngere Vagus, man sagt auch ventrale Vagus, wirklich vollständig myelinisiert ist, dann hat das Kind die Möglichkeit zur Gegenregulation. Es verfügt dann auch über etwas, das, dem sagt man respiratorische Sinusarrhythmie, der Fähigkeit, den Herzrhythmus durch den Atemrhythmus zu synchronisieren. Und man merkt, dass der Vagus myelinisiert ist daran, dass irgendwann im Verlaufe des ersten Lebensjahres der Herzschlag des Kindes etwas ruhiger wird. Dann weiß man, jetzt ist der Vagus vollständig myelinisiert, der ventrale Vagus. Der ventrale Vagus versorgt weniger die Bauchraum, also eigentlich überhaupt nicht die Organe unterhalb des Zwerchfells, sondern wirklich hier Schlund, Rachen, Speiseröhre, Bronchien und vor allem, und das ist der ganz wichtige Teil, er versorgt das Herz. Dieser Vagus ist wichtig, um die Herzleistung den dynamischen Anforderungen, den Anforderungen der Umgebung dynamisch regulieren zu können. Also wirklich schnell einen metabolischen Output parat zu stellen und schnell wieder runter regulieren zu können. Dieser zehnte Hirnnerv, das ist dieser zehnte Hirnnerv, also dieser Vagus, ist in Zusammenhang mit anderen Hirnnerven, dem 5., 7., dem 9. und dem 11., die Namen sage ich jetzt nicht, mit diesen anderen Hirnnerven entspringt dieser Vagus aus den, ursprünglich waren das mal die Kiemenbögen und in der Embryonalentwicklung sind das die sogenannten Schlundbögen. Er entspringt also zusammen mit diesen anderen Hirnnerven aus fast ein und derselben Region im Hirnstamm und tritt dann mit diesen Hirnnerven in einer Bahn aus. Er versorgt dabei, also dieser gesamte Komplex mit Afferenzen und Efferenzen, der ventrale Vaguskomplex, Porsche sagt dem ventraler Vaguskomplex oder Social Engagement System. Dieser ventrale Vaguskomplex versorgt damit die Kaumuskulatur, wichtig für unsere Verdauung. Er versorgt, und das ist ganz wichtig, die Mittelohrmuskeln. Wir Primaten haben Mittelohrknöchelchen, die vom Kiefer losgelöst sind. Das haben die Reptilien nicht. Wir Primaten haben deswegen die Möglichkeit, diese Mittelohrmuskeln, wenn die durch einen Nerv entsprechend innerviert werden, zu spannen und damit Spannung aufs Trommelfell zu geben. Über diese Möglichkeit durch den ventralen Vaguskomplex haben wir Menschen die Möglichkeit, durch entsprechendes Tunen des Trommelfells die menschliche Stimme, die hohe Frequenz der menschlichen Stimme aus der Umgebung herausfiltern zu können. Auch das haben Reptilien zum Beispiel nicht. Das haben auch Frühchen, die also die eben einfach sehr früh geboren werden, wenn der Vagus, der ventrale Vagus, noch nicht entsprechend myelinisiert ist, und sie kommen sehr früh auf die Welt, haben sie nicht nur die Gefahr einer Bradykardie, sondern sie haben tatsächlich noch kein vollständig ausgereiftes Nervensystem unter Umständen, noch nicht vollständig myelinisiert, und das heißt, sie haben noch nicht unter Umständen, je nachdem wie die Myelinisierung auch stattfindet, noch nicht ganz die Fähigkeit, diese menschliche Stimme immer rauszufiltern. Das hängt sehr davon ab, eben wie die Myelinisierung dieses Vagus passiert, und ein Frühchen, das sehr viel zu früh geboren ist, das hast du, glaube ich, auch in deinem Vortrag gesagt, da kann es passieren, dass es einfach noch nicht dieses Social Engagement Behavior mit der Umgebung zeigen kann, weil der Vagus noch nicht ausgereift ist. Und die Tragödie an dieser Geschichte ist, dass die Eltern dann nicht darauf reagieren, weil sie denken, das Kind reagiert nicht, und dann ergibt sich diese Abwärtsspirale. Also der ventrale Vaguskomplex, er versorgt die Gesichtsmuskulatur, eben über Trigeminus und Faszialis versorgt die Gesichtsmuskulatur, dass wir lächeln können, dass wir überhaupt auch die Augenmuskulatur bewegen können, versorgt Kehlkopf und Schlund, das ist wichtig für die Intonation der Sprache, der Stimme, dass wir Prosodie haben können, die Kopfhaltemuskulatur, und eben vor allem spielt der ventrale Vaguskomplex eine ganz wichtige Rolle beim Herz. Das Herz, unser Herz, funktioniert auf eine ganz spezielle Art und Weise. Wir haben nämlich in unserem Herz, in den Zellen, im Sinusknoten und im AV-Knoten, Schrittmacherzellen, die Takt geben. Und zwar wirklich von alleine. Das ist die sogenannte Automatie. Diese Automatie, die Erregungsbildung und die Erregungsleitung im Herzen, diese Automatie wird moduliert. Und zwar wird diese Automatie einerseits moduliert durch den Sympathikus. Der Sympathikus, der ein bisschen mehr Erregung ins System bringt und Herzschlag steigern kann, aber auch moduliert durch den ventralen Vagus. Das Spannende ist, dass der ventrale Vagus in der Lage ist, das Herz, die Herzleistung so zu regulieren, dass es sich auf die Regulation des Sympathikus setzt, sage ich jetzt mal so bildlich. Porges beschreibt das als vagale Bremse. Das ist übrigens ein Begriff, der vielerorts falsch interpretiert wird, aber ich denke, es ist ganz wichtig. Die vagale Bremse ist die Fähigkeit des ventralen Vagus, auf die Regulation des Sympathikus am Herzen Einfluss zu nehmen. Das heißt also, wenn wir hier das Herz haben, hier den Sympathikus und hier den ventralen Vagus, dann ist es möglich, dass der ventrale Vagus je nach Tonus entweder einen hohen Tonus hat und runterregulieren kann, die Herzleistung also vermindern kann, den Puls runterfahren kann, beruhigen kann, und durch das etwas Nachgeben in diesem Tonus es möglich ist, dass die Herzleistung wieder hochgefahren werden kann für einen kurzen Moment lang. Und jetzt ist das Spannende, es kann durch die Regulation des ventralen Vagus die Herzleistung kurzfristig hochgefahren werden, ohne dass der Sympathikus involviert sein muss. Das ist ganz spannend. Das heißt, wir können uns den Anforderungen der Umgebung kurzfristig über die Herzleistung dynamisch anpassen. Wir können regulieren und wir müssen noch nicht in den Sympathikus gehen. Das heißt also, die vagale Bremse, wenn die wirklich ausgereift ist, lässt uns zu, dass wir Feinregulationen vorführen können, Feinregulationen in unserem Herz vornehmen können, was die Herzleistung anbelangt. Und das heißt, wir können also erregt sein durch diese kurzfristige Veränderungen in der vagalen Bremse und trotzdem mit dem Gegenüber in Kontakt bleiben. Wir können trotzdem Social Engagement Behavior haben und in Erregung sein, und es ist noch nicht der Sympathikus involviert. Der Tonus des Vagusnervs, also die Funktionsfähigkeit dieser vagalen Bremse, ist einerseits angeboren, ein Teil ist angeboren, ein angeborenes Temperament, aber oder und ein Teil ergibt sich tatsächlich aus unseren Erfahrungen, aus unserer Prägung, aus unseren vielleicht mehr oder weniger resonanzgeprägten Interaktionen, die wir mit unseren Eltern haben können. Ist dieser Vagus, der vagale Tonus, ungenügend entwickelt, dann hat das Einfluss auf alle Ebenen, kognitiv und sozial. Wenn der Vagus nämlich ungenügend entwickelt ist, diese vagale Bremse, dann wird es Kindern schwerfallen, ihre Emotionen zu regulieren in den Situationen, in denen sie Aufmerksamkeit zeigen können sollten. Also zum Beispiel vermutet man die Geschichte dass der vagale Tonus auch defizitär ist ein blödes Wort, aber eben nicht so gut funktioniert, gerade bei Kindern mit Aufmerksamkeitsstörung, dass sie diese vagale Bremse noch nicht vollständig gelernt haben zu regulieren, möglicherweise vermute ich auch durch das, was sie haben lernen können in resonanzgeprägter Interaktion mit ihren Bezugspersonen, möglicherweise. Manchmal gibt es allerdings auch andere Komplikationen, die dies verunmöglichen, also durch die Geburt zum Beispiel. Eine gute vagale Regulierung ermöglicht es uns als Erwachsene, uns aufzuregen, uns wütend und ärgerlich zu werden über einen geliebten Menschen, ohne dass wir in den Sympathikus gehen müssen, ohne dass wir kämpfen müssen oder dass wir in Rückzug gehen müssen. Wir können es regulieren über die vagale Bremse ohne Sympathikus. Positive elterliche Fürsorge und resonanzgeprägte Interaktionen tragen zum Aufbau eines positiven vagalen Tonus bei. Und der wiederum, wie gesagt, unterstützt die Ich-Stärke, die psychische Gesundheit und die Fähigkeit, uns auf anhaltende und gegenseitig regulierende und soziale Interaktionen einzulassen. Porges sagt nun, dass unser Nervensystem, wenn wir jetzt diese Dreiteilung angucken, unser Nervensystem verschiedene Regelkreise parat hält und uns damit auch hierarchische Antwortstrategien oder Anpassungsstrategien ermöglicht, um entsprechend unserer Neurozeption, also Wahrnehmung auf vorbewusster Ebene, um entsprechend unserer Neurozeption auf Sicherheit, Gefahr oder Lebensbedrohung angemessen reagieren zu können. Porges lehnt sich mit seiner Hypothese der hierarchischen Antwortstrategien an einen Neurologen, John Eulings Jackson, der Vater der englischen Neurologie, der ebenfalls schon in seiner Theorie der Dissolution über diese hierarchischen Antwortstrategien geredet hat. Das heißt also, wenn wir in Situationen kommen, dann versuchen wir, oder auch in stressreiche Situationen, immer zuerst unseren phylogenetisch jüngsten Regelkreis zu benutzen. Wir spielen unsere jüngste Karte. Das heißt also, wir versuchen immer zuerst über den ventralen Vagus zu regulieren, wenn wir es denn können. Und erst, wenn diese Regulation über den ventralen Vagus nicht mehr ausreichend funktioniert oder eben unsere Neurozeption sofort wahrnimmt, da ist Gefahr, dann reagieren wir mit der Aktivierung des Sympathikus. Und erst wenn diese Aktivierung nicht mehr funktioniert oder wir nehmen sofort Lebensbedrohung wahr, dann kommt die Regulation über den dorsalen Vaguskomplex. Dazu sage ich jetzt noch mehr. Wenn unsere Neurozeption Sicherheit wahrnimmt, das ist das grüne Licht der Ampel, wenn unsere Neurozeption Sicherheit wahrnimmt, dann löst das einen Regelkreis aus von Anpassungsstrategien. Wir können spontanes Verhalten anderen gegenüber zeigen, wir haben Blickkontakt, wir haben Mimik, Gestik, wir sind in der Lage, unsere Stimme entsprechend zu modulieren. Wir sind sogar in der Lage, die menschliche Stimme aus Hintergrundgeräuschen herausfiltern zu können, das können wir da noch. Wir können immobilisieren ohne Furcht. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn wir Liebe machen, müssen wir uns immobilisieren können ohne Furcht. Weil sonst geht nichts. Zudem kommt, wenn wir Neurozeption von Sicherheit haben, dass der Organismus, dieser Regelkreis, dieser ventrale Vagus, tatsächlich es schafft, die anderen beiden Regelkreise noch zu hemmen. Das ist wieder die Geschichte mit der vagalen Bremse. Wenn wir in Sicherheit sind, dann können wir im Moment noch den Sympathikus unter Kontrolle halten. Wenn die vagale Bremse funktioniert, können wir Feinregulationen vornehmen, ohne dass der Sympathikus aktiv werden muss. Wenn also diese Aktivierung über den ventralen Vagus Erfolg hat und wenn wir Erfolg und Wirksamkeit erfahren haben über diese Art von Regulation, dann werden damit wiederum Regelkreise angekickt, wie zum Beispiel das dopaminerge Belohnungssystem, unser Motivationssystem, und das heißt, wir lernen dies. Wir lernen, dass wir durch die Verwendung des ventralen Vaguskomplexes, also durch Social Engagement Behavior, wirksam sind, Sicherheit erfahren oder wieder erlangen können. Und wir werden dies motiviert sein, zukünftig zu tun. Wir werden motiviert sein, zukünftig wieder in dieses Social Engagement Behavior zu gehen, also diesen ventralen Vaguskomplex zu benutzen. Das ist gelernt. Und was gelernt ist, gibt uns die Motivation, das wieder tun zu wollen. Wenn wir Misserfolg damit haben, weil diese Strategie nicht funktioniert, dann rutschen wir auf den nächsten Regelkreis. Das heißt, unser Organismus nimmt Gefahr wahr und in dem Moment, wo Gefahr wahrgenommen wird, kommt es sofort zum Wegfallen von der vagalen Bremse und der Sympathikus wird aktiv. Das heißt, die vagale Bremse wird sofort gehemmt und es werden Verteidigungsstrategien entsprechend ausgelöst, Kampf oder Flucht. Es kommt zur Mobilisierung und zur Bereitstellung von Energien für Kampf- oder Fluchtverhalten. Wenn wir über diese Strategie Erfolg haben, dann lernen wir das. Das heißt, wenn wir die Erfahrung machen, draufhauen ist wirksam oder davonrennen ist wirksam, dann lernen wir das. Weil auch hier werden Neurotransmitter ausgeschüttet, auch hier wird das dopaminerge Belohnungssystem entsprechend angekickt und es wird abgespeichert als wirksam, als erfolgreich, als gelernt. Das heißt, wir werden künftig in Situationen, die ähnlich sind, natürlich sofort wieder auf diesen Regelkreis reagieren. Warum sollen wir das andere zuerst machen? Das ist gelernt, das ist eingeprägt. Das heißt, wir werden relativ schnell wieder über diesen Regelkreis reagieren. Falls diese Strategie aber auch nicht funktioniert, dann rutschen wir auf den nächsten Regelkreis. Der Regelkreis Lebensbedrohung. Das heißt, sowohl die vagale Bremse ist gehemmt, als auch der Sympathikus ist jetzt ausgeschalten. Und es kommt zur Aktivierung von Verteidigungsstrategien, die aber diesmal ganz anders aussehen. Es kommt zu einer Art Erstarrung, zu einem Todstellreflex, würde man im Tierreich sagen, zu einem metabolischen Shutdown, zur Ohnmacht der vasovagalen Synkope, zur Lähmung oder im Psychischen auch zur Dissoziation. Einfach nicht mehr da sein, einfach am liebsten unsichtbar sein, nichts mehr spüren wollen, eine hohe Ausschüttung von Opioiden haben, um keinen Schmerz mehr zu spüren. Wir gehen in eine Immobilisierung. Diese Immobilisierung kann körperlich, aber auch psychisch sein. Wenn dies gelernt wird, weil es erfolgreich ist, dann kann es uns passieren, dass wir uns auf dieser Homebase, auf diesem dorsalen Vaguskomplex einrichten und künftig in ähnlichen Situationen mit genau dieser Strategie reagieren werden, weil sie uns einmal Erfolg beschert hat. Das Gehirn ist da nicht sehr wählerisch, es lernt, indem es sofort verschaltet, wenn die Neuronen insgesamt in einem labilen Zustand waren. Das heißt, wenn diese Strategie Erfolg hat, wird sie gelernt. Wenn sie nicht Erfolg hat, dann sitzen wir ziemlich in der Bredouille, weil dann können wir eigentlich nichts anderes mehr als sterben. Und das gibt es doch hin und wieder, dass Menschen einfach vom dorsalen Vaguskomplex derartig überwältigt werden und der dorsale Vaguskomplex nicht nachfragt und wir ins Koma fallen. Welche dieser hierarchischen Antwortstrategien zum Zug kommt, ist geprägt durch unsere Neurozeption, aber auch, wie wir wissen, durch die Datenbasis, aufgrund derer wir interpretieren, geprägt durch unsere individuelle Bindungs- und Beziehungsgeschichte, geprägt durch die erfahrenen und implizit abgespeicherten resonanzgeprägten oder eben nicht resonanzgeprägten Interaktionen. Wir lernen also, welche dieser Anpassungsstrategien uns am ehesten helfen, uns in uns selbst oder in Beziehung zu regulieren, damit wir uns wieder sicher fühlen können. Manche Menschen haben das gesamte Repertoire an Anpassungsstrategien wirklich zur Verfügung. Sie können sich auf dem ventralen Vagus mit Social Engagement Behavior bewegen und sind in der Lage, die vagale Bremse oder den vagalen Tonus so zu regulieren, dass das völlig ausreicht. Oder Sie können flexibel, wenn es die Situation erfordert, in die anderen Regelkreise gehen. Es gibt aber Menschen, die aufgrund von zum Beispiel traumatischer Erfahrung, die einfach auf einem dieser Regelkreise festzurren. Und das ist nicht nur durch traumatische Erfahrung in späterem Lebensalter, das kann durch nicht resonanzgeprägte Interaktion, durch negative Interaktionen, durch lang anhaltend negative Interaktionen im frühen Kindesalter, kann das so geprägt werden, dass das Kind lernt, ich habe keine Wirkung, außer ich bewege mich auf diesem dorsalen Vagus, ich bin ruhig. Das kann sogar schon im Säuglingsalter gelernt werden. Im Säuglingsalter nämlich dann, wenn unsere Klienten berichten, ja, wissen Sie, ich bin ganzes pflegeliches Kind, ich habe nie nicht geschrien. Dann werde ich hellhörig, wenn ich solche Geschichten im Szenario oder in der Szenarioarbeit erfahre. Mit unserem Wissen über die polyvagale Theorie des autonomen Nervensystems ist es uns möglich und sollte es uns möglich sein, zu erkennen, was ist der vorherrschende Regelkreis, auf dem sich unser Gegenüber bewegt? Wo ist die Homebase? Wo funktioniert der? Weil jeder hat eine Eigenheit. Wir sind geprägt. Wir funktionieren mit Vorliebe. Entweder über den ventralen Vaguskomplex und können Social Engagement Behavior zeigen, oder unsere Homebase ist der Sympathikus geworden. Immer hoher Tonus in der Muskulatur, immer. Oder unsere Homebase ist der dorsale Vaguskomplex geworden. Das heißt also, immer, nie ganz präsent, nicht wirklich da, depressiv, zurückgezogen, oft sprachlos, sich nicht mehr konzentrieren können, weggehen. Wenn wir wissen, auf welcher Homebase sich unser Gegenüber befindet, dann, und wenn wir diese polyvagale Theorie verstanden haben, dann können wir dieses Wissen auch dazu benutzen, unseren Klienten zu helfen, den Weg wieder rückwärts zu gehen, zum evolutionsbiologisch jüngsten Regelkreis, nämlich dem Regelkreis des ventralen Vaguskomplexes. Zurück zu dem Regelkreis, wo es uns möglich ist, wieder uns prosozial zu verhalten, wo es uns möglich ist, unsere Affekte wieder in uns selbst regulieren zu können, aber auch unsere Affekte in Beziehung regulieren zu können, ohne davonlaufen zu müssen oder ohne draufhauen zu müssen. Das heißt also, wenn wir das verstanden haben, dann wäre oder könnte unser oberstes Ziel sein, unseren Klienten zu helfen, wieder in den ventralen Vagus zu kommen, den ventralen Vaguskomplex wieder in Betrieb zu nehmen, die vagale Bremse wieder in Betrieb zu nehmen oder den vagalen Tonus wieder zu stärken. Manchmal reicht es dabei nicht aus, und das sage ich jetzt aus eigener Erfahrung in der Arbeit mit Klienten, den Stress nur zu entkoppeln. Manchmal braucht es mehr. Und das können wir nicht dem Zufall überlassen. Sicherheit kann gelernt werden. Wir müssen nur wissen, wie wir die Sicherheit den Klienten beibringen können. Sicherheit kann gelernt werden. Wir können unsere Klienten wieder befähigen, diesen ventralen Vaguskomplex zu benutzen, aber das können wir nur, indem wir sie trainieren, in Anführungszeichen, indem wir ihnen das beibringen, wie das geht. Das heißt, das braucht neurophysiologisches Wissen über diese Regelkreise, das braucht Diagnostik, das heißt, wie erkenne ich, auf welchem Regelkreis mein Gegenüber gerade sitzt oder wo er zu Hause ist, und das braucht entsprechend abgeleitete Interventionsstrategien. Es braucht aber darüber hinaus unsere eigenen Fähigkeiten zur resonanzgeprägten Interaktion als Professionals. Es braucht unsere Fähigkeiten zur Feinfühligkeit, unsere Fähigkeit, dass wir uns feinfühlig auf unser Gegenüber eintunen können. Es braucht unsere Fähigkeit als Professionals, dass wir Affekte halten können, dass wir nicht überflutet werden, weil ein Klient gerade überflutet ist, dass wir dessen Affekte nicht abwehren müssen, weil wir sie selber nie gelernt haben auszuhalten. Es braucht, dass wir da sein können mit den Affekten unseres Klienten und sie nicht abwehren müssen oder nicht davonlaufen oder denken, ja, das ist jetzt der muss ein anderer Therapeut haben. Es braucht darüber hinaus auch unsere Fähigkeit zur metareflexiven Kompetenz. Wir müssen wissen, wo er ist, wir müssen uns empathisch einfühlen können und wir müssen das, was wir wahrnehmen, aber auch in unserem Handeln ihm gegenüber berücksichtigen können. Es braucht, dass wir unsere eigenen Affekte, uns selbst mit unseren eigenen Affekten und unsere Affekte in Beziehung regulieren können. Und das braucht, dass wir selbst über eine gute Selbststruktur verfügen und über eine mindestens erworbene, sichere Bindung, wenn wir sie nicht von zu Hause gelernt haben. Sicherheit kann gelernt werden und Bindungen können auch sicher wieder erworben werden. Es braucht aber auch, dass wir in der Lage sind, unseren eigenen Vagus zu benutzen. Wir müssen den eigenen ventralen Vagus trainieren, damit wir die verbale Bremse tatsächlich haben, zur Modulation unserer Affekte. Es braucht, dass wir die Bindungsgeschichte unseres Gegenübers lesen können und seinen vorherrschenden Regelkreis erkennen können. Und es braucht aber auch, dass wir unsere Bindungsgeschichte kennen, dass wir unseren vorherrschenden Regelkreis kennen, damit wir nicht kollidieren mit unserem Gegenüber. Porges hat gesagt, wenn wir verstehen, wie wir Sicherheit triggern können, dann können wir auch Interventionen ableiten, um Sicherheit zu lernen. Ich möchte Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken heute Morgen. Es kann sein, dass es an manchen Orten ein bisschen viel war. Also falls Sie noch Fragen haben, stehe ich gern zur Verfügung. Oder wir beide, die uns seit, was haben wir heute herausgefunden, seit fast 5 oder 6 oder 7 Jahren mit der Theorie beschäftigen, auch wie wir Interventionen ableiten können. Also wir können jetzt Fragen beantworten, Rosemarie und ich. Wir haben nachher noch einen Workshop, in dem wir die strukturelle körperbezogene oder körperpsychotherapeutische Atemarbeit vorstellen wollen, nach dem Konzept von Porges unter anderem. Haben Sie noch Fragen? Und Jack, ja, ich habe gesagt, unter anderem, ja, kommt von Jack Rosenberg, aber es ist die Theorie von Porges ganz fest vertreten. Ja. Gibt es noch Fragen?
Oh.
Gut, danke.
Ja, ich habe eine Frage.
Ja.
Das
hängt davon ab, wie das funktioniert. Aber ich denke, es wird es auch auf DVD wieder geben.
Super.
Ja. Okay, danke.